Ja, ich möchte weiter in 1. Johannes 3 mit der Predigtreihe fortsetzen. 1. Johannes 3 ab Vers 11. Da steht bei mir aus Überschrift der Maßstab für unsere Liebe. Johannes schreibt: Von Anfang an habt ihr gehört, wir sollen einander lieben. Nicht Kain darf unser Vorbild sein. Er war ein Kind des Teufels und tötete seinen Bruder Abel. Und warum hat er ihn ermordet? Weil seine eigenen Taten böse waren, aber das Leben seines Bruders Gott gefiel. Genau aus demselben Grund hasst euch die Welt. Wundert euch also nicht darüber, liebe Brüder und Schwestern. Wir wissen, dass wir vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt neues Leben haben. Das zeigt sich an der Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Wer nicht liebt, der bleibt dem Tod ausgeliefert. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und das wisst ihr. Ein Mörder hat das ewige Leben nicht. Die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders oder seiner Schwestern gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt? Erstmal bis dahin. Überall, wo Johannes hingekommen ist, hat Johannes ein Thema gehabt. Liebe. Auch dieser gesamte Brief jetzt hier spricht davon, einander zu lieben und auch Gott zu lieben. Wir haben, als ich letztes Mal hier war, davon gehört, dass wer sündigt, hat denn dieses ewige Leben nicht in sich. Und ich sprach davon, was es heißt, auch in der Sünde zu bleiben. Ich habe ein bisschen erzählt von den verschiedenen Löchern, die man reinfallen kann und wie wir auch um diese Löcher herumgehen können. Und ein Loch, in dem wir immer wieder hineinfallen können, ist natürlich dieses Loch von Sympathie und Antipathie, dass man jemandem gefällt oder nicht gefällt und darauf entsprechend auch handelt. Nun hier sagt Johannes sehr, sehr krass und sehr, sehr deutlich, wir sollen einander lieben, ohne Bedingungen. Das ist das Interessante bei Gott, ist, dass er uns ohne Bedingungen lieben kann. Obwohl wir seine Feinde waren, sagt der Römerbrief, trotzdem hat er uns geliebt. Und darauf komme ich gleich noch einmal zurück. Wir sollten einander lieben. Johannes greift eine Geschichte auf, was auch immer wieder neu aufgegriffen wurde, Kain und Abel. Und wir sollten überlegen, wer für uns manchmal unser Vorbild ist. Nicht Kain darf unser Vorbild sein. Er war ein Kind des Teufels und tötete seinen Bruder. Warum? Wenn man die Geschichte ganz genau nachliest, denn da im 1. Buch Mose ist nicht hundertprozentig manchmal deutlich, warum Gott gefallen hat hier in den einen Opfer und warum Gott keinen gefallen hat an anderen Opfer. Beide brachten Opfer. Darum kann es nicht gelegen haben. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, diese Stelle auszulegen. Eine Möglichkeit möchte ich einfach sagen, es ging um Herzensmotivation. Seine eigenen Taten waren böse, aber das Leben seines Bruders Gott gefiel. Woran werden wir die Menschen erkennen? Natürlich an ihre Früchte. Jesus sagte, warum erwartet ihr vom Disteln irgendwelche Feigen zu ernten? Warum erwartet ihr denn von irgendeiner bitteren Quelle plötzlich süßes Wasser zu haben? Geht nicht. Genauso auch so unser Leben Früchte tragen. Wenn wir jetzt hier unser Leben haben, was gut ist, dann wird es gute Früchte bringen. Und wenn wir aber Gott nicht gefallen wollen, wenn wir ständig etwas anderes tun, was Gott nicht gefällt, dann ist es selbstverständlich, dass auch schlechte Früchte daraus entstehen werden. Kain und Abel, wer soll für uns ein Vorbild sein? Johannes geht sogar so weit zu sagen, dass die Welt uns deswegen hassen wird, weil wir Gutes tun. Paradox in sich, finde ich. Ja? Man möchte die Leute was Gutes tun und die sind total darauf gefixiert, sich zu rächen. Eigentlich, wenn jemand mir ein Glas Wasser gibt und ich bin durstig, sage ich Dankeschön. Aber nicht immer ist das der Fall, dass die Leute Gutes annehmen wollen. Du, in deinem Leben merke ich etwas, was nicht ganz so gut läuft. Darf ich mit dir darüber sprechen? Wer bist du, mir zu sagen, dass etwas in meinem Leben nicht gut läuft? Wie oft ist diese Schiene nicht immer so angebracht? Die Welt, wenn wir darauf hinweisen, auf Missstände, wird uns immer wieder so hassen. Und deshalb brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, über Gegenwind. Wir wissen, hoffentlich wissen wir das, Vers 14, dass wir vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt neues Leben haben. Es gab hoffentlich ein Vorher-Nachher in unserem Leben. Eine Position in unserem Leben, wo wir sagen können, ja, da hat Gott eingegriffen und ab da bin ich wirklich diesen Weg mit Jesus gegangen. Für manche von uns, die als Gemeindekinder immer dabei waren, die schon mit dem Kinderwagen reingeschoben waren, sind hier im Gottesdienst, vielleicht ist das ein bisschen schwierig, so einen Zeitpunkt da festzulegen. Aber dennoch können wir immer wieder in unserem eigenen Leben hoffentlich erkennen, wo es Entscheidungen gab, Jesus zu folgen, auf eine Art und Weise, wie vorher nicht der Fall war. Wo wir Jesus Christus in unser Leben hineingenommen haben, wo wir gesagt haben, Gott, ich merke, dass ich wirklich mein Leben nicht führen kann, wie du es möchtest. Ich versage immer und immer und immer wieder. Und diese ganze Schuld drückt mich so. Ich möchte gerne meine Sünden bei dir abgeben. Ich möchte in Vergebung für meine Sünden empfangen. Und das ist nicht nur eine Sache, die man einmal so getan hat, sondern ich denke, wir dürfen und sollten das immer wieder Gott hinlegen, das, was uns von ihm trennt. Aber wir, diese Entscheidung, diese Bekehrung, diese Übergabe auch gar gesprochen haben, wir wissen, dass wir vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt neues Leben haben. Die Schlussfolgerung natürlich ist, dass man verdammt ist ohne Jesus. Aber Jason, alle Religionen führen doch irgendwie zu Gott, nicht wahr? Ist egal, ob man Buddha anbetet oder Hinduismus angehört oder dann doch irgendwie Mohammed als ein Prophet sieht. Alle führen doch wie ein Berg zum Gipfel, oder? Natürlich nicht. Auch so schwer es manchmal, liebe Menschen, das so irgendwie vermitteln zu wollen, ist es schwer zu sagen, das, was Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus ist der einzige Weg hinein in das Gegenwart Gottes, mit ihm ein ewiges Leben zu haben. Und das heißt, die Leute, die nicht mit Jesus gehen, sind schon verloren. Es sei denn, sie treffen auch diese Entscheidung für Jesus. Wir haben ein ewiges Leben, ein Geschenk bekommen durch Jesus Christus, wenn wir es angenommen haben. Und nun, was machen wir mit diesem Geschenk? Wir können natürlich es für uns behalten und sagen, oh toll, ich habe jetzt meinen Fahrschein oben im Himmel anzukommen und das behalte ich. Oder erzählen wir anderen Menschen, hey, ihr könnt auch dieses Geschenk der Gnade annehmen. Ja, aber wie lebst du denn da so? Was ist mit dir denn so? Die Geschichte, die ich gerne mal erzähle, immer wieder ist, damals, als ich 16 war, gab es in Biologieunterricht dieses Thema Evolution. Und ich dachte, nein, ich möchte kein Zufall der Natur sein. Ich möchte einen Schöpfer haben, der mich gewollt hat. Weil sonst ist alles an Ethik, alles an Moral für nichts. Wenn alles nur ein Zufall ist, dann kann ich wirklich jeden umbringen oder mich umbringen lassen. Es hat keinen Sinn. Es muss, habe ich zumindest gedacht, einen Schöpfer geben. Und da habe ich angefangen, meine Bibel zu lesen, so Hesekiel aufgeschlagen, nicht verstanden. Ich bin zu einer Gemeinde hingegangen, habe dann da die Gottesdienst einmal miterlebt. War so eine Schickimicki-Gemeinde. Alle haben ihre neueste Kleidung, neueste Autos so gehabt. Und mein Auto sprang nicht an nach dem Gottesdienst. Altes Ding. Ja, und der Pastor nach dem Gottesdienst, wo ich immer noch im Basteln war, kam zu mir und sagte, hey, ich helfe dir ein bisschen, aber möchtest du nicht unsere Jugendgruppe einmal besuchen? Und ich sagte, okay, warum nicht? Und am Donnerstagabend war da Jugendgruppe, ich ging da hin. Und da waren die größten Chaoten in meiner Klasse, die ich nie so werden wollte. Und ich habe wirklich in meinem Herzen gesagt, wenn das Christen sind, nein, danke. Und das war eine christliche Jugendgruppe. Nein, danke, habe ich gesagt. Und ich habe gesagt, okay, gut, nicht mehr jetzt hier in der Gemeinde. Ich habe mal gebetet, Gott, wenn du da bist, ich würde gerne, dass du dich zeigst. Und ein paar Wochen später hat ein Pastor dann angeklopft und sagte, er gründet eine neue Gemeinde, will ich nicht hinkommen. Ich dachte, warum nicht? So ein Kindergarten war das, die haben immer alles Spielzeuge weggeräumt, Stühle aufgestellt. Und da habe ich dann die nächsten 3 Monate, Sonntag für Sonntag für Sonntag, dann endlich Bibel gehört, verstanden und irgendwann für mich abends mich hingekniet und vor meinem Bett mein Leben Jesus anvertraut. Diese Gemeinde, die erste, ich nenne Schickimicki-Gemeinde, da war keine Liebe untereinander, zueinander. Da war, bin ich nicht toll, schau mich mal an. Und auch die Jugendlichen untereinander, die waren immer so dieses Ich-Sachen. Und ich habe gesagt, nee, mit euch gar nichts. Und in der anderen Gemeinde, wo ich gelandet bin zum Schluss, da fühlte ich mich angenommen. Ich habe lange Haare damals gehabt, zerrissene Jeans, laute Musik, ein Auto, was nicht immer ansprang. Und die haben mich angenommen, wie ich war. Und ich fühlte mich so wohl mit diesen Menschen. Ich habe vieles nicht verstanden. Die haben wirklich babylonisch gesprochen zum Teil. Also was heißt denn Wiederkunft Jesus? Was heißt denn hier Versöhnung? Was heißt denn vieles? Habe ich am Anfang gar nicht begreifen können. Aber ich habe sehr stark spüren können, ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Die freuen sich darüber, dass ich da bin. Und darauf bin ich auch wiedergekommen und wiedergekommen und wiedergekommen. Und immer wieder diese Botschaft zu hören, bis ich endlich das verstehen konnte und dass es endlich in meinem Herzen Fuß gefasst hat. Vers 14 sagt, wir wissen, dass wir vom ewigen Tod errettet worden und jetzt neues Leben haben. Das zeigt sich an der Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Wenn wir wirklich gerettet worden sind, dann haben wir etwas empfangen, wo wir miteinander umgehen können. Häufig machen wir Fehler, aber auch denn da geht es darum, dass wir eine Tendenz haben. Jeder, der seinen Bruder, hier steht es in Vers 15, oder Schwester hasst, ist ein Mörder. Und das wisst ihr, ein Mörder hat das ewige Leben nicht. Es gibt etwas Interessantes. Ihr könnt fast jedes Buch der Bibel aufschlagen. Es gibt eine ganz bestimmte Stelle immer wieder. Zumindest bei Johannes ist das so. 3 Vers 16. Kennt jemand Johannes 3 Vers 16? Also. No. Ganz langsam. Irgendjemand bitte?
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen angeborenen Sohn gab, auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern dass sie gelebt haben.
Vielen, vielen Dank, Roland. Nun, ich lese 1. Johannes 3, Vers 16 und ihr werdet ein paar Ähnlichkeiten, glaube ich, feststellen können. 1. Johannes 3, Vers 16. Die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Die Liebe Gottes haben wir daran erkannt. Wie haben wir es erkannt? Indem Liebe gegeben hat. Liebe ohne zu geben ist keine Liebe. Liebe ist selbstloses Geben, ohne etwas als Rückmeldung zu bekommen. So, wenn ich zum Beispiel jetzt hier jemand was geben würde, hier hast du mal einen Gutschein für Subways. Oh, genau. Und dann habe ich es verschenkt, aber dann nächstes Mal, du, damals habe ich dir den Gutschein geliehen, also was hältst du davon, wenn du mich einlädst nach McDonald's dieses Mal? Ja, das ist jetzt hier nicht selbstlos. Aber wie oft haben wir Bedingungen geknüpft an unsere Liebe? Ja, ich tue dir das, wenn du nachher mir was anderes so tust. So funktioniert das aber nicht. Agape-Liebe, göttliche Liebe, bedingungslose Liebe, sagt, ich gebe. Punkt. Und so sehr liebte Gott die Welt, dass er uns seinen einzigen Sohn gab. Die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Und nun ist da etwas nicht als Bedingungen zu verstehen, sondern eher hier aus Grund der Dankbarkeit oder Zeichen von dieses Annahme. Ebenso müssen wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, denn die Not seines Bruders oder Schwesters gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt? Gleichgültigkeit, hat einmal ein ziemlich kluger Mann mal gesagt, ist das Gegenteil von Liebe, nicht Hass. Normalerweise ist es, wenn ich jemanden fragen würde, was ist das Gegenteil von Liebe? 99,9% würden wahrscheinlich sagen Hass. Jemand hat einmal gesagt, nee, es ist nicht Hass, es ist Gleichgültigkeit. Wie gleichgültig sind wir manchmal geworden? Ja, unser Teller ist ganz schön voll, wir haben sehr viel, mit dem wir uns beschäftigen, keinen Blick für das mit dem anderen. Aber ich glaube, Gott, ich glaube, Jesus hat uns herausgefordert, einen Blick zu bekommen für die Menschen um uns herum. Besonders die Menschen, die Brüder und Schwestern, die wir haben, die in Not geraten sind. Denn wir haben manchmal mehr Überfluss, als uns das überhaupt bewusst ist. Ich lese weiter, denn auf Vers 18, da steht, deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in alle Aufrichtigkeit. Ich spreche uns Christen einmal ganz bewusst an. Würdet ihr für mich bitte beten? Ja, ja, ich bete für dich. 2 Wochen später, du, danke schön dafür, das war echt gut, denn das und das ist passiert. Was meinst du, das und das ist passiert? Meine, so schnell stimmt man zu sagen, ich bete mal für dich. Ich kenne das immer wieder auch in meinem eigenen Leben. Und vielleicht betet man eine Sekunde lang und dann wieder weg. Ja, also nicht leere Worten bitte, sondern mit tatkräftiger Liebe. Und Liebe ist auch kreativ. Wenn man liebt, dann wird man kreativ. Und in aller Aufrichtigkeit. Denn daran zeigt sich, dass die Wahrheit unseres Lebens bestimmt. So können wir mit einem guten Gewissen vor Gott treten. Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott größer ist als unser Gewissen. Ich möchte diesen Punkt zum Ende meiner Predigt nehmen. Jason, wenn du wissen würdest, was alles in meinem Leben schon schiefgelaufen ist, wenn Gott wissen würde, was ich alles an Mist schon gebaut habe, dann würde er sagen, weg mit dir. Zumindest so denken viele von uns. Wir schämen uns, überhaupt zu Gott zu kommen. Genau wie der verlorene Sohn wegging, sogar Schweine gefuttert hat, die er selbst nicht essen dürfte. Er war untersten Ebene angekommen und hat diese Vorstellung gehabt, ich gehe wieder zurück zum Vater, der Geld hat, aber nicht anzubetteln, wieder Sohn werden zu dürfen, sondern ich bitte meinen Vater, endlich nur als Arbeiter zu sein, um genug zu essen zu haben, um zu überleben. Und so häufig sind wir das. Wir kommen zu Gott und sagen, Gott, ich bin es gar nicht würdig, wieder dein Sohn zu sein. Ich bin gar nicht würdig, irgendwie Gnade von dir zu empfangen. Aber ich möchte am Rande bleiben. Ich möchte so irgendwie in der Nähe sein und ich möchte irgendwie so eine Mitarbeiter sein, aber ich möchte auf dieses Lohnbasis angestellt sein. Ich tue was Gutes, dann tust du mir was Gutes. Also so häufig entdecke ich das bei Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und was tat der Vater in dem Moment? Er hat ihn umarmt. Er hat ihm alles wieder zurückgegeben. Hat ihn wieder angenommen als Sohn. Obwohl der Sohn sich gar nicht würdig gefühlt hat, Sohn zu sein. Wie oft haben wir uns nicht würdig gefühlt, überhaupt wieder in Gottes Nähe zu kommen? Wie oft hat unser schlechtes Gewissen uns angeklagt? Und wir haben zugelassen, dass unser schlechtes Gewissen uns niedergedruckt hat. Und liebe Geschwister, das ist der größte Gedanke, den ich mitteilen möchte heute, ist, wenn wir das zulassen, wenn wir zulassen, dass unser Gewissen uns schuldig spricht, obwohl wir diese Sache vor Gott schon längst gebracht haben und vielleicht schon mehrfach auch gebracht haben, dann tun wir etwas. Dann sagen wir, Gott ist kleiner als unsere Sünde. Ja, denn Gott ist größer aus unser Gewissen und aus unserer Schuld und aus unserer Sünde. Wenn wir es zulassen, dass das, was aus der Vergangenheit uns immer wieder niederdrückt, zulässt, dass es uns gefangen nimmt, dann lassen wir es nicht zu, dass Gott größer ist aus der Vergangenheit, aus unserer Sünde, aus unserer Schuld und aus unser Gewissen. Dann haben wir Gott in eine kleine Kiste reingetan und sagt, ja, du wirst mich lieben, ich werde dir was Gutes tun und du tust mir was Gutes. Aber sagt, ich möchte dieses System gänzlich durchbrechen. Ich möchte wieder ein Vater-Kind-Verhältnis haben, wo es nicht um Leistungen geht. Zeugnisse waren gerade im Freitag und man weiß als Eltern, dass man die Kinder ein bisschen gerne hat, wenn die gute Zeugnisse nach Hause bringen. Und wenn sie keine gute Zeugnis haben, liebt man sich trotzdem. Man ist manchmal nicht ganz so froh, aber man hat sie immer noch sehr, sehr lieb. Weil es nicht, Liebe ist nicht auf Basis von Leistung. Liebe ist geben, ohne dass man es verdient hat. Es gibt Konsequenzen manchmal für unsere Handlungen. Aber Liebe, bedingungslose, göttliche, von Gott gewollte Liebe, ist eine Liebe, die da ist, egal was wir so tun. Wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott größer ist als unser Gewissen. Und er kennt uns ganz genau. Egal, was deine Vergangenheit mit sich bringt, bring das zum Kreuz an, das ist bereinigt. Wir dürfen vor Gott stehen, heilig, rein, untadelig. Nur die Welt schaut uns immer noch an und sagt, oh, das ist der und der, das ist die und die, das ist das und das. Aber Gott schaut uns an und sagt, mein geliebtes Kind. Er hat so diese Brille auf, rosa-rot, gefärbt durch das Blut Jesu, der uns ansieht, wie wir eines Tages sein werden. Und er nimmt uns an und er freut sich über uns. Und wir sagen, aber siehst du nicht alles, was ich getan habe? Und Gott sagt, ja, mein Kind, und ich liebe dich trotzdem. Und diese Botschaft verstanden zu haben, verändert unser Leben radikal. Denn nicht mehr unsere Vergangenheit bestimmt unsere Gegenwart, sondern das, was Gott versprochen hat für die Zukunft, bestimmt unser Handeln heute. Und das ist, wo Gott größer wird als unser Gewissen, als unsere Sünden und auch aus unserer Vergangenheit. Aber wie oft lassen wir es zu, dass wir Gott klein machen? Er ist groß, er ist größer als alles andere, was wir uns vorstellen können. Gott ist größer als unser Gewissen. Amen.